Deutschlandfunk Kultur Tacheles.
Heute machen wir eine Sendung über richtige Männerthemen. Wir sprechen über schnelle Autos, über Karriereleitern, über Bratwurst und Bier und darüber, was das Ganze mit der Emanzipation zu tun hat. Und zwar mit der Emanzipation von Männern. Dazu ist Thomas Altgeld bei uns. Er ist der Vorsitzende des Bundesforums Männer. Das ist ein Interessenverband, der sich für Männer, Väter und Jungen einsetzt. Und mein Name ist Jan Gawert. Herzlich willkommen, Herr Altgeld.
Hallo, Herr Gawert.
Ja, das war jetzt ein bisschen plakativ, schnelle Autos, Karriereleiter, Bratwurst, Bier. Aber wenn wir über die Emanzipation von Männern sprechen wollen, dann spielt der Lebens- und Arbeitsstil schon eine Rolle, oder?
Ja, klar spielt das eine Rolle. Und auch die Rollenerwartungen an Männer spielen eine Rolle. Und die fangen sehr, sehr früh an. Es gibt eine Auswertung von amerikanischen Google-Anfragen. Was suchen Eltern, wenn sie für Söhne suchen und wenn sie für Töchter suchen? Also für Babys, da reden wir drüber. Und da kommt bei den Jungs eben intelligent oder stupid ganz oben und bei den Mädchen traditionellerweise nur ugly oder beautiful. Also so. Und das fängt wirklich sehr früh an, diese Rollenerwartung, und setzt sich dann fort.
Trotzdem wird Gleichstellung, wird Emanzipation immer so als Frauenthema gesehen?
Ja, sagen wir mal, die Männer sind nicht das eigentlich benachteiligte Geschlecht in diesem Land. Das würde ich auch als Vorsitzender des Bundesforums Männer so sagen. Also es gibt viele Themen, wo Frauen tatsächlich auch strukturell benachteiligt sind, beispielsweise bei den Löhnen oder beispielsweise Frauen, typische Frauenberufe sind schlechter bezahlt, weil sie in Kindertagesstätten, in der Pflege oder sowas. Also da haben wir schon auch strukturelle Benachteiligungen für Frauen oder wer kommt in Führungsetagen. Da gibt es viel, viel Luft nach oben. Aber es gibt auch Themen, wo tatsächlich Männer eben eher benachteiligt sind oder Entwicklungsbedarf oder Gleichstellungsbedarfe haben. Und das wäre vor allem eben tatsächlich bei der Care-Arbeit, bei der Gesundheit und auch bei der Bildung zu verorten.
Sie haben eben darauf hingewiesen, dass es Lohnunterschiede gibt. Da wird ja jedes Jahr darauf aufmerksam gemacht. 7. März war das dieses Jahr, der Equal Pay Day, also der Tag, an dem darauf hingewiesen wird, dass Frauen, wenn sie gleich entlohnt werden würden wie Männer, bis zu dem Tag unentgeltlich gearbeitet haben. Aber Sie haben auch ein anderes Datum im Blick als Vorsitzende des Bundesforums Männer, nämlich den 10. Dezember. Warum?
Der 10. Dezember ist der Tag der ungleichen Lebenserwartung in diesem Land. Also das wäre eben der Tag, an dem alle Männer dann schon tot sind, wenn man die Lebenserwartung von Männern und Frauen in diesem Land aufs Jahr umrechnet. Und Männer leben durchschnittlich 5 Jahre weniger lang als Frauen in diesem Land. Und dann ist eben am 10. Dezember Schluss, wenn man das aufs Jahr umlegt.
Warum leben Männer kürzer?
Ja, das ist eine komplizierte Frage. Es gibt sehr unterschiedliche, also die Übersterblichkeit der Männer ist vor allem in jungen Jahren. Das heißt eben, das, was an Unfällen da passiert, das, was an Suiziden passiert und das, was an riskanten Verhaltensweisen passiert, also Rauchen, Trinken und andere gesundheitsschädliche Verhaltensweise zeigen junge Männer deutlich häufiger. Und deshalb, also bis zum 55. Lebensjahr ist der Männerüberschuss, mit dem dieses Land geboren wird, dann aufgebraucht. Also da gibt es eine Übersterblichkeit der Männer und dann ist es ungefähr, dann sind mehr Frauen auf jeden Fall noch über und die dann auch länger und bis ins hohe Lebensalter leben.
Das wären sozusagen die Themen Gesundheit, Ernährung, ne? Da kommt dann die Bratwurst und das Bier wahrscheinlich ins Spiel, die wichtig sind, dass sich Männer einfach um ihre Gesundheit nicht so gut kümmern.
Ja, aber dass die Rollenerwartung nicht so ist. Also das ändert sich gerade ein bisschen, aber wenn Sie sich also da bei allen gesundheitlichen Verhaltensweisen oder bei Alltagsverhaltensweisen wie Essen oder Trinken, wenn Sie sich einen typisch essenden Mann vorstellen oder einen typisch trinkenden Mann, dann wird er ein anderes Getränk in der Hand haben als eine Frau. Und diese Bilder haben natürlich auch Männer von sich selber im Kopf. Und dann ist die Frage, bestelle ich jetzt irgendwie meinen Salat, wenn alle Kumpels irgendwie Currywurst essen? Also das ist eben schon ein Stereotyp, was da ist. Aber bei Ernährung ändert sich viel, insbesondere bei jungen Männern und auch mit Blick auf eben tatsächlich vegane oder klimaneutrale Ernährungsweisen gibt es doch eine Bewegung auch bei jungen Männern jetzt. Also
das heißt, es geht um Lebensstil, um den Lebensstil von Männern. Aber biologisch kann man nicht sagen, dass irgendwie, naja, die Jungs halten nicht so lang, die können einfach biologisch nicht so lang leben. Ist das mal untersucht worden?
Nee, das ist ganz schlecht und auch schlecht zu untersuchen natürlich, wie lange hält die Biologie vor. Man kann ja keine Laborexperimente machen, wo man gesellschaftliche Rahmenbedingungen ausschließt.
Aber es gab, glaube ich, mal eine Studie, die im Kloster angefertigt
wurde. Ja, es gab von Mark Louis die bayerische Klosterstudie, da hat er die Lebenserwartung von von Nonnen und Mönchen der bayerischen Klosterbevölkerung mit der allgemeinen Bevölkerung von Männern und Frauen verglichen und ist dabei und dachte eben, das Kloster ist so eine Laborsituation, wo viele gesellschaftliche Einflüsse eben ausgemittelt sind. Man hat einen geregelten Lebenslauf, man kriegt regelmäßig Essen, man hat ein festes Glaubenskonstrukt, man hat eine klare Hierarchie und eine hohe Form von Gemeinschaftserleben. All das, was Männer sonst in der freien Wildbahn, hätte ich fast gesagt, nicht so erleben. Und deshalb dachte er, wenn er das miteinander vergleicht, also wie Nonnen, die dann genauso leben unter ähnlichen Rahmenbedingungen, dann, und da kam heraus, dass die Nonnen die gleiche Lebenserwartung haben wie die Frauen in der allgemeinen Bevölkerung, aber Männer 5 Jahre länger leben. Aber auch das ist keine Biologie. Also ich hatte die Gelegenheit, das mit Mark Louis in Wien zu diskutieren, weil das, was das da ausmittelt, ist eben, dass eben die Lebenserwartung von Männern ohne Hauptschulabschluss oder ohne Bildungsabschluss, also die leben im Kloster länger, weil sie dann nicht als ungelernte Arbeiter in der Chemie oder in der Bauindustrie landen. Und das ist natürlich auch von der Arbeitsbelastung sehr irgendwie gesundheitsvernichtend oder jahrevernichtend. Also es ist auch letztendlich kein biologischer Effekt, den er da festgestellt hat, sondern eher ein sozialer Effekt, dass eben die Bildungsabschlüsse im Kloster nicht so eine Rolle spielen und ich als Mann ohne Hauptschulabschluss im Kloster dieselbe Chance habe, lange zu leben wie der Gymnasiast neben mir.
Das heißt, neben den Unfällen, die Sie eingangs schon genannt haben, spielt auch das Arbeitsleben eine wichtige Rolle?
Klar, das Arbeitsleben spielt eine ganz wichtige Rolle. 100% der tödlichen Arbeitsunfälle sind Männer. Also es gibt gar keine einzige Frau, die im Arbeitsleben in den letzten Jahren tödlich verunglückt ist. Das sind alles Männerunfälle. Und auch bei den leichteren Unfällen dominieren die Männer, weil sie häufig natürlich auch in Berufen arbeiten, die riskanter sind. Ich hatte schon die Chemieindustrie oder die Bauindustrie oder eben den Straßenbau. Solche oder eben Dachdecker, das sind alles eben tatsächlich Berufe, die natürlich, sagen wir mal, verletzungsanfälliger sind als andere Berufsgruppen.
Das betrifft aber nicht nur den Tod, der durch Arbeitsunfälle entsteht, sondern es gibt auch eine Art von Tod, wo Männer auch führend sind, nämlich beim Selbstmord. Da ist die Rate, glaube ich, doppelt so hoch.
Dreimal so hoch. Die ist sogar dreimal so hoch, die erfolgreiche Suizidrate bei Männern. Das hat wahrscheinlich 2 Gründe. Erstens ist der Grund, dass eben bei Männern Auffälligkeiten, depressive Verstimmungen oder eben tatsächlich Depressionen wahrscheinlich weniger gut diagnostiziert werden als bei Frauen, weil sich Männerdepressionen, da gibt es in England und in Amerika relativ gute Forschung zu, anders äußern. Man liegt eben nicht niedergeschlagen im Bett und kommt nicht mehr hoch, sondern man ist aggressiv, man säuft oder man ist reizbar. Und das sind alles noch Sachen, die nicht auffallen in einer Männerrolle. Also ein Mann, der aggressiv ist oder reizbar oder trinkt, der wird jetzt nicht irgendwie suizidverdächtig gehandelt. Also, und das macht das Medizinsystem auch nicht. Da fehlt Forschung hier in Deutschland, da fehlt auch eine Behandlungsmöglichkeit für Männer. Das wäre das eine. Nur das andere ist, nichts ist geschlechtsstereotyper als Todesarten. Also Männer bevorzugen Todesarten, die sehr effektiv sind und Frauen nehmen eher Tabletten und das ist eben, hat eine hohe Möglichkeit, auch noch gefunden zu werden. Deshalb ist das eher manchmal ein Hilfeschrei.
Ich glaube, an der Stelle muss man auch sagen, wenn einen solche Gedanken prägen, sollte man auf jeden Fall Hilfe in Anspruch
nehmen. Ja, auf jeden Fall. Also egal, ob als Mann oder als Frau. Also wenn man mit dem Leben nicht mehr zurechtkommt oder denkt, das macht keinen Sinn mehr, gibt es sehr gute Anlaufstellen, die tatsächlich eben da auch einen beraten können.
Auf ein Thema würde ich noch gerne ganz kurz gucken, nämlich dass Männer auch den Großteil der Strafgefangenen ausmachen.
Ja, das ist so.
Sind Jungs einfach, neigen Männer eher dazu, in Konflikte zu geraten? Oder ist das auch etwas, wo die Gesellschaft nicht hinguckt und das dann eben ein Ergebnis davon ist?
Also ich glaube nicht, dass Männer über irgendein Aggressionsgehen oder über irgendwelche Hormone dazu neigen, sofort aggressiver zu werden, sondern es ist immer die Frage, in welche gesellschaftlichen Bezüge sind sie eingebunden und wie wird die Lebenskompetenz von Männern in diesem Land eben gestärkt und wie kommen sie beispielsweise in ein Bildungssystem an, wie kümmert man sich darum und wenn ich eben tatsächlich eben, wir haben ganz wenig Forschung beispielsweise zur Sprachentwicklung von Jungen und 25% der Jungs haben im 5. bis 6. Lebensjahr Logopädie. Also das heißt, Wahrscheinlich sind die da ein bisschen zurück hinter den Mädchen. Dann kommen sie in Schulen, wo man für 45 Minuten Stillsitzen belohnt wird. Das können Mädchen leichter als Jungs. Und dann ist die Frage, welche Bildungskarriere haben sie und was haben sie, wenn sie eben keine... Also bei den Schulabbrecherquoten fängt es an. Und dann haben sie natürlich eine Gruppe, die keinen Schulabschluss hat, die es schwer hat, eben tatsächlich auch sich dann irgendwie in der Gesellschaft wiederzufinden und seinen Lebensunterhalt. Und dann ist es natürlich naheliegend. Oder viel von der Kriminalität ist natürlich auch Beschaffungskriminalität. Das heißt, das hat wahrscheinlich nichts mit Testosteron zu tun, sondern wirklich die Frage, wie kümmert man sich um bestimmte Gruppen, wie früh werden die integriert und wie fördert man Lebenskompetenzen und Bildungschancen von Jungs. Und wenn wir das alles besser machen, dann werden auch die Gefängnisse leerer.
Die Männer können gar nichts dafür.
Die Männer können vielfach nichts dafür. Also weil ich glaube,
aber dass... Aber da muss ich jetzt, da würde ich Ihnen jetzt widersprechen. Also wir stellen fest, Männer kommen ums Leben, weil sie mit dem Auto wie verrückt fahren. Mhm. Sie kümmern sich nicht um die Gesundheit. Sie stürmen die Karriereleiter rauf. Sie verursachen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, enorme gesellschaftliche Kosten auch dadurch. Aber eigentlich wollen sie es gar nicht. Vielleicht können sie... drauf gucken, steht da was Größeres dahinter?
Nee, das steht immer noch eben, welche Art von Männerbildern haben wir, woran orientieren sich Männer und eben mit irgendwie einem dicken Auto den Kudamm hochzupesen oder zu rasen hier und Wettrennen zu machen, gilt nicht als absolut, also in den Klicken, die das machen, die denken gar nicht an die Risiken, die sie haben oder an das, was es eben an Leben kosten kann, wenn sie dann auf einen Kleinwagen dabei treffen oder auf Fußgänger. Also das ist, und das, aber dieses Männerbild entsteht ja nicht in luftleeren Raum, was sie von sich haben. Oder dass sie ihre Männlichkeit über dicke Autos eben positionieren müssen. Das ist eben tatsächlich eine Frage, mit welchen Bildern sind sie geimpft worden? Wie denken sie, dass sie ihre Männlichkeit zeigen können? Und dann sind es eben schon riskantere Verhaltensweisen oder auch eben Saufen. Also, dass ein Mann irgendwie allein dieser Terminus technicus viel verträgt. Also so, und bei Männern, wenn die miteinander Alkohol trinken oder gucken, dann gucken sie, wie viel sie vertragen, und das ist ein Männlichkeitsritus. Und der das meiste da dann tatsächlich in sich reinkippt, ist nicht der Dümmste, weil er sich die meisten Gehirnzellen wegschießt, sondern derjenige, der das meiste verträgt. Also im Zweifelsfall ist der Männlichste rund. Und da gibt es sehr viele Rituale, also auch sprachliche Wendungen, wie sein Mann stehen oder ein Mann ein Wort, die zeigen, Männer müssen immer was zeigen. Sie müssen aggressiver sein, sie müssen stark sein und sie müssen sich eben auch häufig produzieren. Und daran orientieren sich gerade viele junge Männer, die genau diese riskanten Verhaltensweisen dann zeigen oder auch schädliche Verhaltensweisen zeigen, die andere dann schaden können, wie dieses Autorasen auf Hauptverkehrsstraßen.
Das Autorasen ist sicherlich ein extremes Beispiel für so eine männliche Aggression, aber in anderen gesellschaftlichen Bereichen könnte man doch sagen, profitiert die Gesellschaft durchaus davon, wenn Männer auch aggressiver auftreten können. Also in der Wirtschaft zum Beispiel, ne, dieser durchsetzungsfähige Macher, die Entscheider. Ist das nicht auch was, wo letztendlich die Gesellschaft auch dann etwas von hat?
Klar, die Gesellschaft hat was von der Bereitschaft, Risiken eingehen von Männern oder dadurch, dass sie darauf sozialisiert hat, das zu machen. Also das ist, da wären wir jetzt auch wieder beim Krieg in der Ukraine. Also wer bleibt da? Das müssen Männer sein. Und natürlich, und die Frauen müssen mit den Kindern, oder das sind die, die dann geflohen sind. Also das ist und da wird gar nicht diskutiert. Also könnten nicht auch Frauen an die Waffe, oder gibt es nicht alleinerziehende Männer, die mit ihren Kindern, sondern dann wird rein nach Geschlecht geguckt, die sind risikobereiter, die können kämpfen. Und dieses, die können kämpfen oder die kämpfen gerne, spielt natürlich auch in vielen Karriereleitern eine Rolle, oder Netzwerke von Männern, die sich gegenseitig hochschaukeln, spielt da auch eine Rolle. Und davon hat die Gesellschaft, weiß ich nicht, ob sie davon was hat. Das hat uns ja dahin geführt, wo wir jetzt sind. Das hat eben tatsächlich zu einem massiven Klimawandel geführt, also dass es immer mehr um Profite, um Wirtschaftswachstum geht und nicht um Care-Arbeit beispielsweise.
Werden diese Rollenbilder immer noch befördert?
Die werden immer noch befördert. Klar, die werden ja auch belohnt. Also wenn Sie sich die Liste der reichsten Deutschen angucken oder die abgefeiert werden, es gibt ganz wenige Frauen auf dieser Liste. Oder dass man hier diesen Hyperreichtum in Deutschland das sind vor allem Männer. Und dann wird man es manchmal verprämt wie die Familien. Aber das sind irgendwie, die das gemacht haben, waren die Albrecht-Brüder oder jetzt die Strüng-Family-Zwillinge, die irgendwie bei BioNTech sich eingekauft haben. Also, und das wird ja abgefeiert. Also, und das sind eher Männer, die dann auch risikoreiche Investitionen teilweise machen und die dann auch im Zweifelsfall in Krisensituationen dafür belohnt werden.
Aber man muss schon sagen, Männer haben ja auch die Wahl. Ne? Sie könnten sich ja auch für einen anderen Lebensstil entscheiden und sind sozusagen nicht nur Getriebene dieser Rollenbilder.
Na, da sind ja, aber dabei müssen sie auch manchmal unterstützt werden. Und da wären wir wieder bei der Politik. Die Frage, wenn ich als Mann das eben nicht mache, wenn ich als Mann zu Hause bleiben will und meine Frau irgendwie nach dem Kinderkriegen irgendwie ins Berufsleben schicken möchte. Oder wenn die Absprache ist, ich versorge die Kinder, dann ist die Frage, wie leicht ist das für einen Mann? Wie leicht ist das in bestimmten Berufsgruppen? Also,
aber es war, glaube ich, für die Frauen, das würde ich jetzt dagegen halten, für die Frauen war es ja auch nicht einfach, sowas wie Wahlrecht zu erkämpfen oder sexuelle Selbstbestimmung, der Aufstieg in die Führungsetagen. Sind da Männer nicht vielleicht auch ein bisschen so, dass sie nicht ausreichend kämpfen für ihre Interessen, sondern eigentlich ganz zufrieden mit diesen Rollenbildern, die sie da zum großen Teil noch leben?
Ich glaube, was das Problem dabei ist, ist, dass sie diese Rollenbilder, die sie auf sich selber anwenden, nicht reflektieren häufig. Also was tut mir gut? Jetzt nicht eine Frage ist, die Jungs eben sofort antrainiert kriegen in ihrer frühen Kindheit. Also deshalb wissen sie das häufig auch gar nicht. Also, oder sich zu fragen, wann höre ich auf meinen Körper und welchen Schmerz muss ich ernst nehmen? Also Schmerz zu ertragen ist ja auch eben eine typische Männlichkeitsinszenierung. Und also da wäre tatsächlich die Frage, kennen die Männer ihre Bedürfnisse alle so, wie die sind? Oder laufen sie selber Rollenbild, also auch dieses Bild vom Familienernährer? Also, dass ich mich als Mann in eine Rolle gedrängt fühle, ist einerseits eben tatsächlich auch die Rollenerwartung, die ich versuche zu erfüllen, aber andererseits auch gesellschaftliche Realität. Wenn Männer mehr verdienen, ist es bei manchen Paaren, ich erlebe das bei vielen meiner Kolleginnen, die gehen als gleichberechtigte Paare in den Kreissaal rein und hinterher rechnen sie und dann bleibt der Mann irgendwie am Arbeitsplatz und die Frau zu Hause. Also da gibt es eben Anreizsysteme, wo tatsächlich auch Familien dann tatsächlich sich nur so organisieren können, wenn sie rechnen und wenn sie bei den Rollen bleiben.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur heute mit Thomas Altgeld, dem Vorsitzenden des Bundesforums Männer, und wir sprechen über Emanzipation, und zwar die von Männern. Sie haben eben das Beispiel gebracht, der Ernährer der Familie, die Ernährerfalle, in der die Männer da stecken, so wie Sie es beschreiben. Ich frage mich, will die Mehrheit da überhaupt raus? Denn wenn man sich mal anguckt, was zum Beispiel im Väterreport vom Bundesfamilienministerium drin steht, dann kann ich dort lesen, dass sich zwar die Mehrheit um ihre Kinder mehr kümmern möchte, mehr als die Hälfte der Väter will auch die Hälfte der Kinderbetreuung übernehmen, also partnerschaftlich aufgeteilt, aber sie tun es nicht. Warum?
Ja, sie tun es zum Teil nicht, weil es sich nicht rechnet oder weil sich die Familie das nicht leisten kann. Also, dass eben tatsächlich die Männer mit einem höheren Gehalt zu Hause bleiben und die Frauen mit einem geringeren Gehalt als Erzieherin beispielsweise, als Hebamme, als Pflegekraft, typische Frauenberufe, dann das eben tatsächlich eben nicht dasselbe Geld nach Hause bringen wie der Mann, der in anderen Berufssparten arbeitet.
Aber dafür ist ja das Elterngeld auch eingeführt worden, dass ein Teil des Einkommens, nicht vollständig, aber einen großen Teil des Einkommens auch abdeckt. Und die Zahl der Väter, die Elterngeld in Anspruch nehmen, die steigt auch. Aber es ist immer noch nicht die Hälfte der Väter, die es macht. 41% war die aktuellste Zahl, die ich gesehen habe. In Westdeutschland sogar nur ein Drittel. Die Männer wollen das gar nicht, die Väter.
Auch das würde ich, also sagen wir mal, es gibt auch Väter, die das nicht wollen, das würde ich gar nicht abstreiten, aber die Inanspruchnahme ist auch Geschlechterstereotyp, also Männer eher die 2 Monate und die Frauen immer die 12 Monate, und dann ist es eher der gemeinsame Urlaub oder das noch der Frau, der Partnerin ermöglichen, dann ins Berufsleben wieder zurückzukehren, eben der 14. Monat. Monat dann oder ganz am Anfang. Aber das fängt schon an, und das ist ja ein Vorhaben der aktuellen Regierungskoalition, Vaterschaftsfreistellung. Also die Frauen haben haben Mutterschutz eben vor der Geburt, nach der Geburt, und da ist klar, die bleiben zu Hause. Männer müssen dann schon Erziehungsurlaub oder Elterngeld beantragen, wenn sie da zu Hause bleiben wollen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man als Mann irgendwie erstmal sich 2 Wochen um die Familien, und gerade diese frühe Phase fürs Bonding ist auch entscheidend für die Familienbildung, zu sagen, früh Kontakt zu dem Kind aufzunehmen und dann eben eine Bindung daherzustellen. Also das wird bei Frauen von allen Rahmenbedingungen rund um die Geburt eben gefördert, und bei Männern wird es eher so, die müssen Urlaub nehmen oder die müssen Elternzeit nehmen und dann können sie es auch irgendwie machen. Da muss man das schon sehr wollen. Also, und dann ist das ist das eine. Und das andere ist, dass eben tatsächlich auch bestimmte Branchen, da, wenn man da als Mann in Elternzeit geht, also die Baubranche beispielsweise, ist es nicht selbstverständlich in allen Bereichen unserer Wirtschaft, dass ein Mann das einfach sagen kann, ohne dass er seine Karriere riskiert. Also
das ist für das Fortkommen nicht förderlich. Und die Frage ist, warum sollten Männer das dann tun? Was haben sie davon?
Sie haben zum Beispiel wahrscheinlich ein längeres Leben davon. Also das ist eben das, was eben bei Frauen wird das nur unter Doppelbelastung diskutiert. Also kann man Beruf und Familie unter eins bringen. Aber diese Art von unterschiedlichen Ansprüchen oder dieses Gebundensein, diese emotionale Bindung an Menschen, an nahe Menschen, ist wahrscheinlich lebensverlängernd. Also das ist einer der Punkte, die wir in Schweden eben sehen, wo die Care-Arbeit etwas gerechter aufgeteilt ist und Frauen auch mehr verdienen, dass die Männer, die so gleichberechtigte Erziehungsmodelle oder Care-Arbeitsmodelle da fahren, irgendwie auch länger leben. Also also man hätte was davon. Also schon unmittelbar mit der eigenen Lebenserwartung wahrscheinlich.
Gleichstellung verlängert das Leben von Männern.
Sagen wir mal, Kontakt zu seinen eigenen Kindern, Kontakt zu sich selbst und eben, und das eben möglich gemacht zu machen. Das ist wahrscheinlich lebensverlängernd.
Ich würde gerne nochmal auf die Väterfreistellung gucken, direkt nach der Geburt. Sie haben eben schon mal darauf hingewiesen, auf diese Phase, die so wichtig ist, nicht nur für die Beziehung, die Väter dann zu ihren Kindern entwickeln, sondern auch für das Zusammenleben der Partner und die gleiche Aufteilung von Sorge und Erwerbsarbeit. Warum ist diese Phase Ihrer Ansicht nach so entscheidend?
Ja, weil da sehr früh Weichen gestellt werden oder weil sich Routinen entwickeln, weil Frauen dann eben nur in Teilzeitjobs zurückkehren oder eben tatsächlich eben teilweise auch gar nicht zurückkehren in bestimmte Berufe und erstmal eben sehr lange Auszeiten nehmen und dann natürlich Schwierigkeiten haben, wieder an Karrierewege anzuknüpfen. Also
Wären denn für Sie auch andere Schritte gut, zum Beispiel dieses Elterngeld neu zu organisieren? Bisher gibt es ja die Regelung, wer 2 Monate nimmt als Partner, in Klammern natürlich meistens der Vater, haben wir eben schon drüber gesprochen. Diese Paare können 14 Monate in Anspruch nehmen. Wäre da nicht eine 50-50-Regelung, die der Staat sozusagen festlegt, nur wenn ihr die Hälfte macht, dann könnt ihr auch alles kriegen?
Also ich finde, man kann das Anreizsystem ein bisschen verbessern, aber ob der Staat das, also weil es ja immer eine Entscheidung zwischen 2 Menschen, also und die sollten schon auch entscheiden können, was sie machen. Also man sollte eher ein Anreizsystem kriegen, dass man vielleicht länger bezahlt kriegt als die 14 Monate, wenn man es gerecht aufteilt. Also nicht eher, dass man bestraft wird, wenn man es nicht macht, sondern dass man irgendwie Anreizsysteme schafft, also vielleicht noch länger Elterngeld zahlen, wenn es beide machen. Also und dann sind 2 Monate ja symbolisch. Also warum kann man es nicht irgendwie 18 Monate oder so lange zahlen? Das kann sich dieser Staat durchaus leisten, wenn man sich anguckt, was jetzt an Corona-Hilfen und 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgegeben wird, dann frage ich mich, warum man nicht in sowas investiert.
Die 100 Milliarden sind ein gutes Stichwort, denn die Summe, die Männer an volkswirtschaftlichem Schaden verursachen, ist ja auch ziemlich hoch. Ich habe gelesen in dem Buch Was Männer kosten von Boris van Heesen, er kommt auf 63 Milliarden Euro Mehrkosten im Jahr, das ist ja echt eine Stange Geld. Wäre das dann nicht im Interesse der Politik, sich mehr darum zu kümmern, wie man dieses Geld, diese Ausgaben, diese Kosten der Gesellschaft ersparen könnte?
Ich habe das Buch jetzt leider nicht gelesen. Ich weiß nicht, was er da alles zusammen addiert oder welche nicht gelungenen Lebenswege dann dazu führen, dass es diese gesellschaftlichen Mehrkosten sind. Aber das ist schon relativ plakativ und das macht die Männer allein dafür verantwortlich. Aber das wäre mir wahrscheinlich zu plakativ, den Männern immer die Schuld dafür zu geben. Also es wären wahrscheinlich Gefängniskosten oder irgendwie Pflegekosten, keine Ahnung, was da alles reinkommt. Man kann das natürlich so rechnen. Aber das hängt nicht damit zusammen, dass Männer irgendwie böse oder machtgeil per se auf die Welt kommen, sondern das hängt damit zusammen, dass Männer eben tatsächlich die Rollenerwartung an Männern so ist, dass diese Art von Lebensentwurf irgendwie möglich ist.
Und die PolitikerInnen, die sich mit dem Thema Gleichstellung beschäftigen, die treffen sich nächste Woche und zwar in Hamburg. Die 16 LandesministerInnen und SenatorInnen von Bund und Ländern, die sich mit Gleichstellungspolitik und Frauenpolitik beschäftigen, von denen sind 3 Männer. Die Männer werden vergessen, oder?
Die Männer werden schon auf der Homepage vergessen. Also wenn Sie auf die Homepage der Gleichstellungsministerkonferenz der Länder gehen, ist die in lila. Also wo ich so denke, das ist auch ein Statement, wenn man die Homepage der Gleichstellungsministerkonferenz so tönt, also farblich eben anmacht. Und da ist tatsächlich die Frage, und die Männer werden es nur sein, weil eben tatsächlich Gleichstellung in irgendeiner ministeriellen Aufteilung ist ja sehr modisch momentan bei jedem neuen Koalitionsvertrag auf Länderebene irgendwelche Abteilungen hin und her zu schieben. Also die werden wahrscheinlich, die Abteilungsleitungen selber werden auch keine Männer sein. Also ich wüsste nicht, welche Gleichstellungsabteilung in diesem Land von einem Mann geleitet wird. Aber als Minister kann man das schon mal sein. Aber wir haben auch auf Bundesebene de facto zwar ein Bundesministerium, was schon im Titel alle Menschen, die in diesem Land leben, trägt, aber was eben alleinstehende mittelalte Männer überhaupt nicht berücksichtigt.
Das ist das Bundesministerium für Frauen,
Familie, Jugend und Senioren. Also das war jetzt die falsche Reihenfolge, aber das sind die genannten Gruppen. Also da muss man sich auch, und Herr Schröder hat es ja als Gedönsministerium desavouiert, eben in seinem männlichen Übermut, hätte ich fast gesagt. Dass das immer noch so heißt. Also obwohl es auch für Gleichstellung, also dass Gleichstellung nicht im Titel sind, sondern nur die Frauen im Titel sind. Das könnte man zumindest nochmal politisch diskutieren.
Aber Handlungsbedarf wäre ja da. Wir haben eingangs darüber gesprochen, über die kürzere Lebenszeit der Männer. Wir haben über die höheren Selbstmordraten gesprochen. Gleichzeitig werden weniger Depressionen bei Männern diagnostiziert. Die ungesunde Lebensweise, die Lebensstile, die Gleichberechtigung, die Gleichstellung, die auf dem Arbeitsmarkt nicht stattfindet. Wenn man sich die Zahlen anguckt, auch die Kosten, die der Gesellschaft dadurch entstehen, auch wenn sie die 63 Milliarden Euro jetzt vielleicht nicht ganz teilen, aber warum geht das Thema Gleichstellung aus Männerperspektive in der Politik so unter?
Naja, sagen wir mal, die am rechten Rand finden Gleichstellung sowieso des Teufels, weil die Geschlechteraufteilung irgendwie natürlich ist und weil die Geschlechterrollen, die da irgendwie biblisch festgelegt sind, also die reden dann von sowas wie Gender-Gaga und sowas. Also das heißt, die Rechten kann man eh vergessen und die anderen, die sich um Gleichstellung wirklich bemühen, die sehen eher die Aufholbedarfe auf der Frauenseite. Und da sind eben, das sagte ich ja, also es gibt viele strukturelle Benachteiligungen für Frauen und das ist leichter, das auch zu kommunizieren. Wir haben beispielsweise ein sehr interessantes Projekt mit einer Krankenkasse gemacht, wo es darum ging, in Betrieben Männer zu erreichen. Aber das war lange zu verhandeln. Also zu sagen, kann man nur was für Männer in Betrieben machen? Wie stehe ich als Krankenkasse da, wenn ich nur was für die Männer in Betrieben machen will? Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, wer Krankenkassenangebote in Anspruch nimmt, dann sind es eben 80% Frauen und 20% Männer da. Und dann kann man nicht sagen, man macht das. Oder jetzt hier die Vaterschaftsfreistellung, heißt ja im Koalitionsvertrag gar nicht Vaterschaftsfreistellung, sondern Freistellung des zweiten Partners, also politisch korrekt. Also für Männer sich einzusetzen, da gerät man immer auch manchmal in so eine schräge Ecke. Und da müsste sich wirklich was dran ändern. Zu sagen, man kann Männerpolitik machen und es gibt Gleichstellungsbedarfe für Männer, die erfüllt werden müssen, ohne dass man irgendwie in eine rechte Ecke gerät oder ohne dass man sofort gegen Frauen kämpft. Also das ist durchaus ein profeministischer Ansatz, auch Gleichstellungsbedarfe für Männer zu identifizieren und da tätig zu werden.
Zur Vorbereitung auf unser Gespräch, wenn man denn im Internet nach Themen sucht, dann trifft man immer wieder auf Herbert Grönemeyer,
ja,
der das ja schon so schön beschrieben hat. Ne? Männer weinen heimlich, außen hart, innen ganz weich, können alles, sind furchtbar stark und kriegen einen Herzinfarkt. Auch das alles, was wir besprochen haben. Und er hat dann 1984 schon die Frage gestellt, wann ist ein Mann ein Mann? Und die würde ich Ihnen gerne zum Schluss unserer Sendung stellen. Wann ist ein Mann ein Mann?
Ich glaube, ein Mann ist ein Mann, wenn er irgendwie zu dem Lebensentwurf steht, der ihm nicht aufgedrängt ist, sondern den er für sich selber gewählt hat. Und wenn er eben auch zu den Anteilen bei sich steht, die weich sind, die nicht traditionell als männlich gelten und stehen kann, dann ist ein Mann für mich ein Mann. Also wenn man sein Leben so lebt, wie man es braucht und nicht irgendwie altmodischen Rollenerwartungen hinterherläuft.
Sagt Thomas Altgeld, der Vorsitzende des Bundesforums Männer. Vielen Dank für das Gespräch, Altgeld.
Danke auch.